Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt muss ich aber doch noch kurz widersprechen, was vorhin, wie Benjamin mich da vorhin vorgestellt hat. Ich sei ganz in weiß. Also ganz so schlimm ist es noch nicht bei mir. Manche Haare bei mir sind noch nicht weiß, die sind noch grau. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, so haben wir es gerade auch in der Lesung gehört. Und das ist eben die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2020. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, bei dieser neuen Jahreslosung aus Markus 9, Vers 24, da geht es um den ganz persönlichen Glauben, um deinen und meinen persönlichen Glauben. Es geht also um die Gretchenfrage. Wer von euch weiß, um was es bei der Gretchenfrage geht? Vorab nur kurz bemerkt, bei der Gretchenfrage geht es nicht um Greta Thunberg, also um eine andere Grete. Also um was geht es bei der Gretchenfrage? Wer weiß das? Nein, ausnahmsweise um die auch nicht. Das ist ja Gretel. Ja, also, Entschuldigung. Nein, leider nicht. Die Frage ist es nicht. Das ist Shakespeare. Entschuldigung. Gretchenfrage, worum geht's da? Ich habe es jetzt leider akustisch nicht verstanden. Tut mir leid. Genau, in Goethes Faust, da geht es um den Glauben. Also eine Hauptperson in einem Klassiker der deutschen Literatur stellt da nämlich die Frage nach dem persönlichen Glauben. Und es ist da Margarete Gretchen eben in Goethes Faust. Und da ja manchen vielleicht diese Szene nun doch mit dieser Gretchenfrage doch nicht ganz so präsent ist, und als Kirche haben wir ja auch einen Bildungsauftrag, wie es immer so schön heißt, und das gilt selbstverständlich dann auch für die CT-Gottesdienste, man soll ja auch was für die Allgemeinbildung tun, schauen wir uns doch diese Szene aus Goethes Faust mal an. Also Bühne frei für Sonja Kolb als Margarete Gretchen und für Kevin Gerstberger als Faust.
Versprich mir, Heinrich.
Was ich kann.
Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.
Lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut. Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben.
Das ist nicht recht. Man muss dran glauben.
Muss man?
Vielen Dank euch beiden. Soweit also diese kurze Szene mit der Gretchenfrage aus Goethes Faust. Man muss dran glauben. Doch muss man? Mit der kurzen Aufforderung an Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben, stellt unsere Jahreslosung letztlich die Gretchenfrage. Wie hast du es mit der Religion? Wie hast du es mit dem Glauben? Gretchenfragen sind deswegen so spannend, weil sie uns zu einem Bekenntnis herausfordern. Faust drückt sich um die Antwort. Er will kein Glaubensbekenntnis ablegen. Aber wir sind heute und im Ganzen noch großteils vor uns liegenden Jahr immer wieder gefragt, wie hältst du es mit dem Glauben? Setzt du dein Vertrauen auf Jesus? Übrigens, wir legen laufend die unterschiedlichsten Glaubensbekenntnisse ab. Etwa, ob wir eher mobile Endgeräte amerikanischer oder koreanischer oder gar chinesischer Herkunft benutzen, welchen Sportartikelhersteller wir bevorzugen, welchen Fußballverein wir unterstützen, was wir am liebsten essen und trinken, bei welchem Fastfood-Restaurant womöglich, welche Automarke wir fahren und so weiter und so fort. So funktioniert übrigens das Marketing vieler großer und beliebter Firmen. Sie erklären ihren Kunden, warum sie so großartige Dinge tun. Sie machen oftmals weniger Werbung für ein konkretes Produkt. Sie werben um Vertrauen. So, du, wenn du unser Handy oder unser Auto kaufst, dann gehörst du zur Gemeinschaft derer, die ihr Vertrauen auf uns setzen und damit die besten Erfahrungen machen. Werde doch Teil der Community. Hier investierst du dein Vertrauen richtig. Wir werden dich nicht enttäuschen. So also viele Firmen, so oder so ähnlich. Nun steht unsere neue Jahreslosung ja in einem Zusammenhang, dort im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums. Wir haben den Abschnitt gerade als Lesung gehört. In einem ersten Punkt wollen wir diesen Zusammenhang etwas beleuchten. Also, was war? Jesus kommt mit Petrus, Johannes und Jakobus gerade vom Berg der Verklärung. Sie haben ein zutiefst bewegendes und erfüllendes Erlebnis gehabt. Die Stimme Gottes hatten sie gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Sie kommen herab vom Berg und geraten in die Tiefen einer ganz unheiligen Auseinandersetzung. Ein verzweifelter Vater hatte die Jünger um Hilfe für seinen Sohn gebeten. Die Jünger waren unfähig, dem Jungen zu helfen. Als Jesus dazustößt, sieht er seine Jünger in einen Streit mit Schriftgelehrten verwickelt. Daneben der hilfesuchende Vater, alleingelassen und völlig verzweifelt. Und dann muss dieser arme Mann dazu noch den frustrierenden Ausruf Jesu anhören: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Für den Vater geht es hier um alles oder nichts. Jesus ist seine letzte Hoffnung. Entweder er kann seinem Sohn helfen oder es gibt eben keine Hilfe mehr. Die Gefühle dieses armen Mannes fahren geradezu Achterbahn. Er kann einem wirklich leid tun. Aber in eben dieser extremen Situation bleibt er dran. Er wendet sich nicht frustriert ab und macht sich auf die Suche nach einem anderen Menschen, nach anderen Menschen, die auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das geschieht ja so immer wieder, auch mit der Kirche und ihren Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja, sie haben ihre Grenzen und deswegen kann man mit ihnen auch Enttäuschungen erleben. Und manche ziehen sich dann zurück, anstatt das Gespräch zu suchen oder stänkern gar noch nur noch aus dem Hintergrund. Nicht so der Vater in unserem biblischen Abschnitt. Er hat eine echte Not, die ihn zur Verzweiflung treibt. Und deswegen bleibt er dran an Jesus, fordert Jesus regelrecht heraus: Wenn du etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Mich beeindruckt dieser Mann, dieser Vater. Er wirft sich mit seiner Not Jesus so vor die Füße, dass er gar nicht an ihm vorbeigehen kann. Alles oder nichts, volles Risiko. Dieser Mann hat die Tiefe seiner Not erkannt. Er hat es in der Tiefe seiner Not erkannt, was Glauben bedeutet. Er stellt sich Jesus schonungslos ehrlich in den Weg. Und Jesus präsentiert diesem Mann eine Verheißung, die alles Denken übersteigt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Was wartet auf uns, wenn wir Jesus begegnen? Verheißungen, die unser Denken übersteigen. Ich mache dich zu einem Kind Gottes. Ich helfe dir. Ich halte dich. Du wirst meinen Frieden erleben. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin größer als deine Angst. Ich habe alles unter Kontrolle. Meinen Frieden gebe ich dir. Was hindert uns daran, die Hilfe Jesu zu erleben, seinen Frieden, seine Macht? Vielleicht ist es uns wie jenem Vater nicht bewusst, was es bedeutet, vor Jesus zu stehen. Was es bedeutet, zu glauben. Es bedeutet nicht in erster Linie, Gottesdienste oder Veranstaltungen der Gemeinde zu besuchen oder an irgendeinem Punkt mitzuarbeiten. Es bedeutet, als ganzer Mensch vor Jesus zu stehen, verletzlich, ängstlich, beladen, verzweifelt, ungeheuchelt, eben so wie ich bin. Das bedeutet Glaube. Wenn wir sagen oder singen, und wir haben dieses Lied ja auch schon hier in den CT-Gottesdiensten gesungen, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, dann ist damit der ganze Mensch, unser ganzes Leben gemeint. Und diesen großen Glaubensschritt geht der verzweifelte Vater hier. Und jetzt entdeckt der Vater etwas, was ihm noch mehr Angst macht als der Zustand seines Sohnes. Er hat wahrgenommen, wie enttäuscht Jesus über den Unglauben seiner eigenen Jünger war. Sie hatten nichts Besseres zu tun, als sich mit den Schriftgelehrten herumzustreiten. Jesus fragte sie noch, was streitet ihr mit ihnen? Aber er bekam von seinen Jüngern keine Antwort, sondern der Vater sprach ihn direkt an und gab ihm eine Beschreibung der Situation. Die Reaktion Jesu hatte er noch im Ohr. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und dann obendrein noch die Herausforderung Jesu, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jetzt ist er vollkommen verunsichert. Er will doch Jesus vertrauen, er will doch glauben. Deswegen ist er doch hierher gekommen mit seinem geplagten Sohn. Er will doch, dass Jesus ihm hilft. Er will doch das Wunder erleben und das gar nicht einmal für sich, sondern wirklich für seinen Sohn. Und dann bricht es aus ihm heraus, dieser Satz, so ehrlich, so tief, so widersprüchlich, wie es eben gerade jetzt in ihm aussieht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jetzt ist es er selbst, der Hilfe braucht. Er brennt förmlich in seinem Innern. Er ist innerlich zerrissen. Reicht denn das, was ich da in mir an Glauben spüre? Reicht es aus für das Wunder? Niemals wird es doch genügen, niemals. Und dann gebraucht er ein Wort, das für uns zunächst widersprüchlich klingt. Hilf meinem Unglauben. Wieso soll denn Jesus seinem Unglauben helfen? Das Wort, das hier benutzt wird, beschreibt den Hilferuf eines schwachen Menschen. Wir können den Ausruf des Vaters also etwas so umschreiben, ich glaube, aber das bisschen Glaube droht erstickt zu werden vom Unglauben, der sich in meinem Innern breit macht. Dieser Mann ist verzweifelt, und zwar im Blick auf seinen Sohn, aber auch im Blick auf sich selbst. Er kann seinem Sohn nicht helfen, aber er kann ihm nicht nur deshalb nicht helfen, weil er keine Chance hat gegen die dämonischen Mächte, die von seinem Sohn Besitz ergriffen hatten. Er kann ihm deshalb nicht helfen, weil ihm das Wichtigste fehlt, echter Glaube. und deswegen sein Hilfeschrei aus tiefstem Herzen heraus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser arme Mann, dieser Vater macht in seiner Not das Richtige. Er schreit diese Not zu Jesus heraus. Und Jesus handelt. Als die Menschen kommen, heilt Jesus den besessenen jungen Mann. Ein schreckliches, verstörendes Geschehen, dem man anmerkt, dass es eine Auseinandersetzung zwischen Himmel und Hölle ist. Es geht um Leben und Tod, und Jesus erweist sich als Sieger über die Mächte der Finsternis. Am Tiefpunkt seiner Verzweiflung hat der Vater erfahren, was Glauben heißt. An dem Punkt, an dem er nicht mehr glaubte, dass er für seinen Sohn oder sich selbst Hilfe finden könnte, gerade da war Jesus für ihn da. Nun wollen wir natürlich hoffen, dass das Jahr 2020 nicht viele solcher spannungsgeladenen Momente bereithält wie unser biblisches Wort. Unsere Jahreslosung kann uns aber helfen, im Alltag wieder neu zu entdecken, was unser Glaube für uns bedeuten kann. Natürlich geht es beim Glauben um Inhalte, um den Glauben an das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz, das uns rettet im Gericht Gottes. Natürlich geht es um den Glauben an den dreieinigen Gott, den wir gemeinsam bekennen. Alle diese theologischen Inhalte verweisen uns auf Jesus, auf seine Person, auf ihn selbst. Sie führen uns hinein in die Beziehung, die wir zu ihm haben sollen. Wie ist das? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Hat unser Glaube noch etwas mit unserem Leben zu tun? Oder spielt er sich nur in unserem Kopf ab? Spüren wir etwas von der Abhängigkeit, die der Vater in unserer Geschichte erlebt hat? Erleben wir etwas von der Kraft des Glaubens an Jesus in unserem Alltag, nach dem CT-Gottesdienst, bei der Rückfahrt, morgen, in der Arbeitswoche? Dahin will unsere Jahreslosung für 2020 führen. Und das Großartige daran ist, dass es dabei nicht auf unsere Leistung, auf unsere Gefühle ankommt und eben auch nicht auf unsere Glaubenskraft. Was wir brauchen, ist die ehrliche Begegnung mit Jesus, die Beziehung zu ihm. Wir dürfen es nachsprechen, das schwache Bekenntnis eines verzweifelten Mannes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In den Tagen dieses neuen Jahres, die unsere Kraft übersteigen, wenn wir keine Lösung sehen, wenn die Dunkelheit uns überwältigt, wenn die Angst einfach nicht weniger werden will, wenn die Fragen größer erscheinen als die Antworten, die wir haben, dann wird Jesus da sein, in Rufweite. Und wir dürfen es nachsprechen, wir dürfen es auch hinausschreien: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann werden wir auch das Eingreifen Jesu erleben, die Kraft des Glaubens erfahren. Der Glaube ist letztlich nur der Hilferuf eines schwachen Menschen, den wir nachsprechen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir müssen uns nicht wie Goethes Faust um die Antwort drücken. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir es lernen, unser Leben in der Abhängigkeit von Jesus zu leben. Und genau dazu kann uns unsere Jahreslosung ein Wegweiser sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre auch eure Herzen und Sinne im Glauben an Christus Jesus. Amen.